Ja, also auch von uns, von unserer Seite, von der Seite des Jugendhauses, herzlich willkommen hier in der Volkshochschule zu unserer Vortragsreihe Weltwirtschaftskrise und Ideologie, die wir in der Kooperation mit der Volkshochschule veranstalten. Für die unter Ihnen, die das Jugendhaus nicht kennen, möchte ich einige Worte zu uns sagen. Das Jugendhaus wurde 2007 gegründet, oder 2006, 2007 dann eröffnet von Jugendlichen. Wir waren zuerst in Bahnhofsnähe situiert, sind jetzt umgezogen zur Wörmühle 7, das ist unten beim, beim Campingplatz gegenüber, beim Wiesengrund, ich weiß nicht, also falls Sie das da unten kennen, den Campingplatz. Und das ist ein Projekt, das von Jugendlichen geleitet wird, von Jugendlichen selbstverwaltet, unter Eigeninitiative geführt wird. Und es ist basisdemokratisch insofern, als wir sozusagen alle unsere Entscheidungen, die das Jugendhaus betreffen, in einem Plenum jeden Sonntag um 16 Uhr die Entscheidung dort treffen. Da ist auch jeder, der Lust hat, da mitzuarbeiten, natürlich vor allem Jugendliche, herzlich eingeladen, da einfach vorbeizukommen. Es gibt da keine formale Mitgliedschaft oder so. Also jeder, der Lust hat, sich da irgendwie zu engagieren, ist jederzeit herzlich eingeladen. Genau. Unser Ziel im Jugendhaus ist, ein unkommerzielles Kulturangebot zu präsentieren. Also zum Beispiel versuchen, immer den Eintritt frei zu halten, unsere Getränkepreise, unsere Essenspreise möglichst niedrig zu halten. Zu unserem Programm zählt zum Beispiel, wir haben regelmäßige Veranstaltungen unter der Woche. Montags zum Beispiel veganes Essen, dienstags haben wir Teestube, Mittwoch Filmeabend, Spieleabende und am Wochenende veranstalten wir meistens Partys, Themenabende oder eben auch Konzerte. Wer noch weitere Informationen zum Jugendhaus will, hier vorne haben wir keine, doch hier haben wir auch ein paar Flyer. Der kann auf die Webseite gehen, die ist www.jugendhaus-erlangen.de. Okay, und die Initiative oder die Motivation für diese Vortragsreihe kam eigentlich daher, dass wir sozusagen intern, dass es das Bedürfnis gab, sich auch mit bestimmten aktuellen gesellschaftlichen Themen eher auf einer theoretischen Ebene kritisch auseinanderzusetzen. Und da hat sich eben die Möglichkeit ergeben, zu der Kooperation mit der Volkshochschule, wo wir uns hier nochmal bedanken wollen auf jeden Fall, die uns auch die Möglichkeit gibt, eben ein anderes Publikum als unser normales Klientel zu erreichen. Genau, also das Thema, wie schon gesagt, Weltwirtschaftskrise und Ideologie ist ein aktuelles Thema. Weltwirtschaftskrise kann sich inzwischen jeder was darunter vorstellen. Wir sind ja gerade mitten in einer. Und Ideologie eben, die eben schon angesprochenen Verarbeitungsmuster dieser Weltwirtschaftskrise, also wie wir alle wissen, im öffentlichen Diskurs, werden vor allem einzelne bestimmte Akteure für diese Krise verantwortlich gemacht, also Banker, Spekulanten, das Fehlverhalten von bestimmten Konzernmanagern, das Versagen der Politik im Allgemeinen. Wir glauben, dass es tiefer liegende strukturelle Gründe gibt und die sollen heute im ersten Vortrag sozusagen das Thema sein. Dann Hinweis gleich auf die anderen beiden Termine, die wir noch haben. Die finden, wie gesagt, nicht hier in diesen Räumlichkeiten, sondern im Jugendhaus statt. Das ist einmal am 11. Dezember der Vortrag mit Justin Monday, der Staat in der Krise. Da geht es eben auch eben eher um die ideologischen Verarbeitungsformen dieser Krise. Und der Vortrag am 29. Januar des folgenden Jahres mit Claudia Globisch zum Verhältnis von Krise, Antisemitismus und Rassismus. Also wie gesagt, ist zwar im Jugendhaus, aber es sind natürlich alle eingeladen, da zu kommen. Gut. Dann möchte ich noch den Referenten für heute vorstellen. Ist Klaus-Peter Ortlieb, ist Mathematikprofessor aus Hamburg und Autor und Redakteur der Theoriezeitschrift Exit. Das sagt jetzt vielleicht nicht so vielen Leuten was. In der linken Theorielandschaft, also ist die von der Theoriezeitschrift Exit vertretene Position auch unter dem Namen Wert- und Abspaltungskritik bekannt. Und es geht darum, sozusagen in Anschluss an die kritische Theorie von Karl Marx, zu versuchen, eine kritische Theorie auf der Höhe der Zeit sozusagen zu reformulieren, über Marx hinauszugehen und es zu ermöglichen, auch aktuelle gesellschaftliche Phänomene adäquat zu analysieren. Und ein wichtiger Strang dieser theoretischen Auseinandersetzung mit der aktuellen Welt ist eben die Krisentheorie, die versucht, also die Krise des Kapitalismus sozusagen ursächlich zu erklären. Und es wird heute das Thema sein. Noch zwei Hinweise, wer sich nach dem Vortrag wer neugierig geworden ist, kann hier an unseren Büchertisch kommen, da ist der Felix und der kann Ihnen dann, wenn Sie Interesse haben, einige Bücher zeigen. Oder es gibt auch diese Broschüre der Gruppe Exit, die kann man sich umsonst mitnehmen. Da sind eben die wichtigsten Positionen nochmal auf den Punkt gebracht. Zweiter Hinweis, diese Veranstaltungen, die wir machen, sind für die Zuhörer kostenlos, aber sie kosten natürlich was für uns in der Finanzierung. Deswegen würden wir später dann bei der Diskussion nach dem Vortrag noch einen Spendenkorb rumgehen lassen und würden Sie bitten, also wer da was spenden kann, dass Sie das dann tun. Okay, dann würde ich jetzt abgeben.
Ja, das war mein Bildschirmschoner da eben. Also guten Abend erstmal. Mathematischer als der wird es hier auch nicht werden. Das waren Fraktale, die Sie da gesehen haben. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Thema, das wurde ja schon gesagt, ist die fundamentale Krise, in der wir uns oder der Kapitalismus sich befindet. Das ist, wenn man mal von einigen interessierten Berufsoptimisten absieht, wahrscheinlich unbestritten, dass wir uns in einer solchen Krise befinden. Die also nicht nur Finanz- und Wirtschaftskrise ist, sondern auch Umwelt- und Ressourcenkrise. Was ich hier aufzeigen will, ist, dass das auch miteinander zusammenhängt, dass es da tiefere gemeinsame Ursachen gibt. Von diesen Ursachen ist in der öffentlichen Diskussion nicht die Rede. Das ist, man könnte fast ein Alleinstellungsmerkmal der Gruppe Exit und der Zeitschrift, die gerade vorgestellt wurde. Und ich möchte also hier dann auch versuchen, diese Erklärung der Krise ein bisschen zu verdeutlichen. Sie knüpft an die mehr als 150 Jahre alte marxische Bestimmung eines innerkapitalistischen Widerspruchs, den Marx übrigens für geeignet hielt, die auf dem Wert beruhende Produktionsweise, also die kapitalistische Produktionsweise, in die Luft zu sprengen, wie er das benannt hat. Und zwar auch dann, das ist wichtig, wenn weit und breit kein revolutionäres Subjekt zu sehen ist, das willentlich ein Ende des Kapitalismus herbeiführen wollte. Also Zitat, das Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch dadurch, dass es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren sucht, während es andererseits die Arbeitszeit als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt. Und von diesem Widerspruch soll hier die Rede sein. Also ich beginne gleich erstmal mit einer Vorbemerkung zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise. Sie ist aber eigentlich nicht mein eigentliches Thema, das will ich dann gleich auch noch deutlich machen, aber es gibt natürlich eine Beziehung meines Themas dazu. Dann werde ich einführen in einige Grundbegriffe oder Elemente der marxischen Kritik der politischen Ökonomie, die also für diese Erklärung der Krise und wichtig sind und die also man kennen muss, um diesen Widerspruch zu verstehen, von dem Marx geredet hat. Zentral dabei ist die von Marx sogenannte Produktion des relativen Mehrwerts. Nicht? Das erkläre ich noch, was das ist. Und die weitere Analyse führt dann auf zwei Schranken der Kapitalakkumulation, eine innere, die ökonomische Art und eine äußere, ökologische Art. So, jetzt zunächst mal die Vorbemerkung zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise. Die Ursache dieser Krise liegt nicht, und das ist wichtig, in den Finanzmärkten und schon gar nicht in der Gier und dem Größenwahn ihrer Protagonisten. Es ist umgekehrt, dass das Wachstum der Weltwirtschaft schon seit Anfang der 1980er Jahre, also seit 30 Jahren, in eine Krise geraten ist, die dann aber wesentlich durch spekulative Differenzgewinne und Defizitkreisläufe verschoben wurde. Also die seit 30 Jahren, das ist so die Phase des Neoliberalismus, wird die Weltwirtschaft im Wesentlichen durch den Finanzsektor in Gang gehalten. Also insofern kann man den Finanzsektor nicht für die Krise verantwortlich machen, sondern er hat umgekehrt dafür gesorgt, dass diese Krise erst jetzt stattfindet. Auch die Rede vom Übergreifen der Finanzkrise auf die Realwirtschaft ist insofern irreführend. Die Krise der Realwirtschaft, von der ich jetzt gleich reden werde, ist vielmehr seit den 1970er Jahren wirksam und wurde durch dieses Defizit-Spending, es war im Grunde so eine Art privatisierter Keynesianismus, der da stattgefunden hat, immer weiter aufgeschoben, bis schließlich die Kreditgeber an den zunehmend fauler werdenden Krediten zu ersticken drohten. Und eine letzte, sozusagen eher aktuelle Zusatz, es gibt inzwischen in Deutschland jedenfalls so Erfolgsmeldungen, die Krise ist überstanden, das ist nicht so. Sie hat nur ihre Ausdrucksform geändert, also sie ist jetzt virulent dadurch, dass durch die wahnsinnigen Staatsschulden, und sie ist ein bisschen unterdrückt worden durch Bilanzierungstricks, also Stichwort Bad Banks, und neue Blasen auf den Rohstoffmärkten. Und wenn man ein bisschen über den Tellerrand guckt, also die deutschen Indikatoren sind im Moment ganz gut, aber wenn man ein bisschen rausguckt, also USA, England und Südeuropa, da sieht man, dass die globale Krise keineswegs vorbei ist. Und auch die deutsche Exportwirtschaft wird darunter in Kürze wieder zu leiden haben. So, jetzt mal eine Erläuterung an einer Grafik. Es handelt sich hier um den Dow Jones Index. Das ist der Börsenindex für die US-amerikanische Industrie. Der ist allerdings inflationsbereinigt. Und die Inflation wurde herausgerechnet. Und da kann man diese krisenhafte Entwicklung, von der ich gesprochen habe, ganz gut dran erkennen. Also das geht hier los in 1928. Das war die vorletzte Weltwirtschaftskrise, ne, mit dem Crash hier. Und hier, also sozusagen ab Anfang der 80er Jahre, da kann man auch sehen, wie der hochknallt. Und das ist völlig klar, dass von da ab im Grunde dieser Börsenindex keine Aussagen mehr macht über die Realwirtschaft, sondern der wurde hochgetrieben durch Aktienspekulation. Aber die Aktien hatten da nichts mehr zu tun mit dem, was sie darstellten. Ja, es ist ja nichts passiert, es ist eben nur, sind die Finanzmärkte dereguliert worden und dadurch ist es dann hochgeknallt. Worauf ich das eigentliche Augenmerk richten will, ist diese Phase hier. Ab 1970 ungefähr, ein bisschen später, bis zu dem Beginn sozusagen der neoliberalen Phase, da ging es bergab. Das ist diese, ich weiß nicht, die Älteren erinnern sich vielleicht noch daran, die Phase der sogenannten Stagflation, also der Gleichzeitigkeit von einer wirtschaftlichen Stagnation und einer Inflation. Und hier erkennt man gewisserweise die Krise der Realwirtschaft. Und man erkennt dann auch, wie es sozusagen durch die das Loslassen der Finanzmärkte es gelungen ist, diese Krise dann zunächst mal aufzuschieben. Und der Crash kommt dann. Man sieht allerdings auch in dieser Grafik, da ist noch nach unten ziemlich viel Luft. Das war aber alles erstmal eine Vorbemerkung. Ich will mich jetzt vor allem mit realwirtschaftlichen Fragen befassen, also der realwirtschaftlichen Mehrwertproduktion. Und dabei versuchen, die Ursache der Krise aufzudecken, die also im Wesentlichen hier bereits stattgefunden hat, also inzwischen dann auch schon, so nachrechnen, 35 Jahre alt ist und jetzt erst wieder virulent wurde. Also es geht dabei, also diese Erklärung, ich wechsle jetzt die Ebene, also jetzt, wir reden jetzt nicht mehr von den aktuellen Erscheinungen, sondern von grundsätzlichen Mechanismen der kapitalistischen Produktionsweise. Und der Widerspruch, den Marx da ausgemacht hat, besteht also kurz gesagt darin, dass erstens der Kapitalismus auf der Ausbeutung von Arbeit beruht und zweitens der Kapitalismus dabei ist, die Arbeit abzuschaffen, das heißt also sie aus dem Produktionsprozess herauszunehmen. Also insofern hat der Kapitalismus die Tendenz, seine eigene Grundlage aufzufressen. Eine zentrale Rolle dabei spielt die Produktivität, das ist also das Verhältnis der stofflichen Warenmenge zu der zu ihrer Produktion erforderlichen Arbeitszeit. Bekanntlich wächst sie permanent. Sie hat sich in den letzten 30 bis 40 Jahren ungefähr verdreifacht. Gerade wieder, also unterschiedlich in der Landwirtschaft und in der Industrie mehr, im Dienstleistungssektor eher weniger. Mit diesem Wachstum der Produktivität, dem sogenannten technischen Fortschritt, sind Hoffnungen verbunden. Es ließen sich damit ein gutes Leben für alle und letztlich die Lösung aller Menschheitsprobleme erreichen. Ganz offensichtlich sind wir aber von den 70er Jahren bis heute dahin keinen Schritt weitergekommen, trotz dieser Verdreifachung der Produktivität. Die Probleme sind vielmehr größer geworden. Ja, woran liegt das? Das ist die Frage. Und das zu verstehen, muss man beachten, dass die Produktivität keine rein technische Angelegenheit ist, sondern vielmehr die beiden Reichtumsformen im Kapitalismus zueinander in Beziehung setzt. Und das muss ich jetzt zunächst mal erklären. Marx unterscheidet zwei Formen des Reichtums im Kapitalismus. Zum einen, das ist etwas, was man sich auch erstmal klar machen muss, weil im Alltagsverstand werden die in der Regel gleichgesetzt und man kommt mit dieser Gleichsetzung so im alltäglichen Handeln auch gut zurecht, aber für eine theoretische Analyse der Mechanismen des Kapitalismus ist wichtig, diese beiden Formen zu unterscheiden. Also da haben wir auf der einen Seite den stofflichen, und Marx nennt das manchmal auch den wirklichen Reichtum. Das sind also so und so viele Tische, Hosen oder auch 200 Hektar Boden oder auch was immateriell ist, 14 Vorlesungen über Nanotechnik wären stofflicher Reichtum und auch 30 Streubomben. Ich will, also das Beispiel habe ich deswegen eingebracht, um deutlich zu machen, dass stofflicher Reichtum nicht an sich das Gute ist. Wichtig ist hier, die Beurteilung stofflichen Reichtums erfolgt nach dem Gebrauch, der sich von den Dingen machen lässt. Daneben gibt es eine zweite Form des Reichtums, das ist der abstrakte oder wertförmige Reichtum. Der ist als vorherrschende Form des Reichtums für den Kapitalismus historisch spezifisch. Also man kann den Kapitalismus charakterisieren, und das ist ein Alleinstellungsmerkmal, als die Gesellschaftsformation, in der der abstrakte Reichtum vorherrschend ist. Also der Reichtum, der im Geld dargestellt wird, ist notwendig für den Äquivalententausch. Wenn ich zwei Dinge tauschen will, muss ich sie gleichsetzen und das geht nur auf eine abstrakte Weise. Er bemisst sich nach den Vätern der klassischen politischen Ökonomie in dem Wert einer Ware, das ist die zu ihrer Herstellung gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Und also ganz entscheidend ist jetzt, dass diese Form des Reichtums im Kapitalismus vorherrscht. Das ist letztlich fürs Wirtschaften im Kapitalismus auf den stofflichen Reichtum nicht ankommt, sondern kapitalistisches Wirtschaften zielt allein auf die Vermehrung dieser abstrakten Form des Reichtums, also die sogenannte Wertverwertung. Ich schmeiße als Unternehmer Geld in den Produktionsprozess zu dem einzigen Zweck, am Ende mehr Geld zu haben als vorher. Womit dieses Geld vermehrt wird, ist mir letztlich wurscht. Umgekehrt, eine wirtschaftliche Tätigkeit, die diese Geldvermehrung, also die Produktion von Mehrwert, sich zumindest verspricht, findet schlicht nicht statt im Kapitalismus. Deswegen vorherrschen, nicht? Also wenn ich den abstrakten Reichtum nicht mehr vermehren kann oder wenn keine Aussicht darauf besteht, dann werde ich auch nicht wirtschaftlich tätig. So, Kritik der politischen Ökonomie, wie Marx sie versteht, ist Kritik der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, sondern ist vor allem auch Kritik dieser besonderen historisch spezifischen Form des Reichtums, von deren Funktionieren wir unser aller Leben abhängig gemacht haben. Und das Problem ist, worauf ich jetzt komme, dass dieses Funktionieren auch nach ihren eigenen Kriterien, also nach den Kriterien des abstrakten Reichtums, also dass dieses Funktionieren immer weniger stattfindet oder in die Krise gerät. So, ein wichtiger Begriff, den hat der, wurde schon genannt, Produktivität, ist zu klären, dass es geht hier um die quantitative Beziehung dieser beiden Reichtumsformen. Nicht, das ist die Proportion der stofflichen Warenmenge oder das Verhältnis zu der zu ihrer Produktion benötigten Arbeitszeit. Also so und so viele Tische pro Stunde, die ich produzieren kann. Also ein quantitatives Verhältnis der beiden Reichtumsformen. Das ist natürlich für verschiedene Formen des stofflichen Reichtums verschieden, das ist klar. Also man kann die produktiv für Tische und für Hosen nicht gleichsetzen, sondern muss sie getrennt voneinander behandeln. Der zweite Punkt, das ist jetzt erstmal ein Zitat von Marx, dieses Verhältnis ist ständig in Bewegung. Zitat, ein größeres Quantum Gebrauchswert bildet an und für sich größeren stofflichen Reichtum. Zwei Röcke mehr als einer. Mit zwei Röcken kann man zwei Menschen kleiden, mit einem Rock nur einen Menschen und so weiter. Dennoch kann der steigenden Masse des stofflichen Reichtums ein gleichzeitiger Fall seiner Wertgröße entsprechen. Diese gegensätzliche Bewegung entspringt aus dem zwieschlächtigen Charakter der Arbeit. Produktivkraft ist natürlich stets Produktivkraft nützlicher, konkreter Arbeit und kann natürlich die Arbeit nicht mehr berühren, sobald von ihrer konkreten nützlichen Form abstrahiert wird. Dieselbe Arbeit ergibt daher in denselben Zeiträumen stets dieselbe Wertgröße, wie immer die Produktivkraft wechsle. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt, der nach meiner Beobachtung auch in theoretischen Untersuchungen oft nicht beachtet wird. Eine Erhöhung der Produktivität, ne? Also wenn ich mehr pro Stunde mehr Tische produzieren kann als vorher, verändert den Wert der an einem Arbeitstag produzierten Warenmenge nicht. Weil dieser Wert ja gemessen wird in der Arbeitszeit. Und wenn ich, was ich an einem Arbeitstag produziere, ist ein Arbeitstag wert. Der Arbeitstag selber ist das Maß. Ob ich nun zwei oder vier Tische produziere, es ändert nichts daran, dass es dieses Produkt halt den Wert von einem Arbeitstag hat. Es vergrößert dagegen natürlich den an einem Arbeitstag produzierten stofflichen Reichtum. Also es macht natürlich für den stofflichen Reichtum einen Unterschied, ob ich zwei oder vier Tische produziere. Und beides zusammen ergibt, durch die Erhöhung der Produktivität wird der Wert des Einzelprodukts verringert. Wenn ich also doppelt so viele Tische produzieren kann, ist jeder einzelne Tisch nur noch halb so viel wert. Das ist wichtig und sollte im Kopf behalten werden, weil das jetzt bei den weiteren Betrachtungen eine Rolle spielt. So, ich komme jetzt zu einigen Begriffen, die also auf Marx zurückgehen, ein bisschen, also so außerhalb der Marxischen Arbeiten eigentlich selten verwendet werden, natürlich auch in den Arbeiten, die sich darauf beziehen. Das ist die Produktion des absoluten Mehrwerts und die Produktion des relativen Mehrwerts. Zunächst mal Ausgangspunkt ist der Zweck kapitalistischen Wertwirtschaften, das hatten wir ja schon gesagt, also aus Geld mehr Geld zu machen. Und das heißt, wenn man das auf die Arbeit zurückführt, Mehrwert zu produzieren. So, und wie geht das? Bezahlt wird die wahre Arbeitskraft, also wichtig ist erstmal im Kapitalismus, ist Arbeitskraft eine Ware und sie wird wie alle Waren bezahlt nach ihrem Wert. Was ist der Wert der Arbeitskraft? Das ist die zu ihrer Produktion erforderliche Arbeitszeit. Also bei Arbeitskraft sollte man besser von Reproduktion sprechen, also die Arbeitszeit, die erforderlich ist, um die Arbeitskraft zu reproduzieren. Dazu sind, je nach Stand der Produktivkräfte, eine gewisse Anzahl von Stunden erforderlich. Das ist so die notwendige und also auch in Form von Löhnen bezahlte Arbeit. Das ist also die Arbeitszeit, die tatsächlich notwendig ist. Wenn man sich hier mal einen Arbeitstag vorstellt, um diese Arbeit für einen Arbeitstag zu reproduzieren. Tatsächlich wird aber mehr gearbeitet darüber hinaus und diese Mehrarbeit oder dieser Mehrwert, der geht an den Kapitalisten, der die wahre Arbeitskraft eingekauft hat. So, und das ist das, woran also kapitalistisches Wirtschaften interessiert ist. So, und die Frage, die sich dann stellt, gut, man kann dann noch ein paar so halt mathematische Begriffe da aufstellen. Mehrwertrate ist kein ganz unwichtiger Begriff, ist das einfach das Verhältnis dieser beiden Zeitdauern, ne? Also Mehrarbeit zu notwendiger Arbeit, gemessen immer in der Zeit, in der sie stattfindet. Und natürlich haben Kapitalisten Interesse daran, also diesen Teil oder auch diese absolute Größe der Mehrarbeit zu erhöhen. Und da gibt es nun verschiedene Möglichkeiten. Stellen Sie sich hier vielleicht einen Arbeitstag vor. Jetzt kann ich, dieses Stück möchte ich erhöhen. Das kann ich dadurch machen, dass ich also diese Grenze hier nach rechts verschiebe. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich den Arbeitstag verlängere, aber den gleichen Lohn zahle. Das nennt Marx die Produktion des absoluten Mehrwerts. Dahinter stecken historisch also viele gesellschaftliche Kämpfe auch um die Länge des Arbeitstages. Die ist schließlich durch staatliche Intervention auch begrenzt worden, weil der Kapitalismus aus sich heraus also doch die Tendenz hatte, den Arbeitstag so lang zu machen, dass die Gesundheit der Arbeitsbevölkerung zugrunde gerichtet wurde, und das hätte natürlich auch dem Kapitalismus geschadet, und insofern musste der Staat letztlich eingreifen und das begrenzen. Da stößt also gewisserweise die Produktion des absoluten Mehrwerts auf eine Schranke, also es lässt sich nicht beliebig erweitern. So, und dann gibt es noch die zweite Methode, das ist die, ja, also wenn ich hiervon nochmal ausgehe, sozusagen diese Grenze nach links zu ziehen. Aber wie geht das? Dass da die Arbeit nach ihrem Wert bezahlt wird, und kann ich also diese Verschiebung nur dadurch erreichen, dass die Produktivität erhöht wird. Ne, wenn die Arbeiter in weniger Zeit das produzieren können, was sie für ihre eigene Reproduktion brauchen, dann brauche ich halt weniger Zeit für die notwendige Arbeit und habe dann mehr Zeit übrig für die Mehrarbeit. Das ist die Produktion des relativen Mehrwerts. Aber wie gesagt, da hängt dann die Erhöhung der Produktivität. Marx hat die Produktion des relativen Mehrwerts als die dem entwickelten Kapitalismus adäquate Produktion des Mehrwerts genannt, während also die Produktion des absoluten Mehrwerts eher sozusagen in die Anfänge des der kapitalistischen Produktionsweise gehört, wobei man allerdings sagen muss, dass jetzt auch in der krisenhaften Situation die Tendenzen zur Produktion des absoluten Mehrwerts, also Lohndrückerei, Verlängerung der Arbeitszeit, wieder zugenommen hat. Der Grund ist der, dass die Produktion des relativen Mehrwerts nicht mehr so richtig funktioniert, wie wir gleich sehen werden. Na? So, jetzt nochmal so eine Einzelschritte aufgedröselte Produktion des relativen Mehrwerts. Wie funktioniert das? Ich habe das so in drei Schritte, die sind natürlich empirisch nicht so genau zu trennen, aber für das Verständnis ist es vielleicht ganz nützlich. Also in drei Schritte aufgeteilt, man könnte sich, also es geht letztlich um Produktivitätserhöhung. Wie finden die statt? Also man könnte sich vorstellen, dass irgendwie eine neue Produktionstechnik erfunden wird, möglicherweise in einem einzelnen Betrieb, der die dann einführt, und mit der wird Arbeit eingespart. Ja, also irgendwie wird die Technik wird verändert und es wird Arbeit eingespart. Dieser Einzelbetrieb hat ein Interesse daran, das zu machen. Das ist jetzt erstmal wichtig. Das ist der Motor des Ganzen, weil er dadurch seinen Profit erhöhen kann. Er kann einen extra Profit erzielen. Nicht? Er könnte beispielsweise, wenn er das macht und der einzige Betrieb ist, die Waren zu dem üblichen Preis verkaufen und würde dann einen höheren Anteil an Profit erzielen als alle anderen. Er könnte auch, und das ist eigentlich dann auch die Regel, die Waren billiger anbieten, um damit also seinen Marktanteil zu vergrößern. Er wird in der Regel sie nicht so billig anbieten, wie er könnte, sondern auch durchaus noch ein bisschen höher, sodass er sowohl einen extra Profit machen kann, als auch seinen Marktanteil erhöhen. Das führt dann natürlich dazu, dass diese neue Produktionstechnik sich letztlich in der gesamten Branche, in der sie benutzt wird, durchsetzt, weil Betriebe, die da nicht mitmachen, sondern einfach bei der alten Technik bleiben, fliegen aus dem Markt. Das sind die Segnungen der Konkurrenz, die von den VWL-Professoren ja auch immer besonders betont werden. Das hat zur Folge, dass das Produkt sich verbilligt, weil insgesamt auf dem gesamten Markt jetzt die zu seiner Produktion weniger Arbeit benötigt wird. Beides, so der Gesamteffekt ist jetzt der, dass die Mehrwertrate auf dem alten Niveau bleibt und der im Einzelprodukt repräsentierte Mehrwert tatsächlich sinkt. Da sieht es erstmal so aus, als würde sich das Kapital durch diese Einführung letztlich ins eigene Fleisch schneiden. Es gibt aber jetzt noch einen dritten Effekt, der jedenfalls dann auftritt, wenn diese Ware, um die es da geht, der Reproduktion der Arbeitskraft dient, ne, wenn das etwas ist, was Arbeiter kaufen müssen, um ihre Arbeitskraft zu reproduzieren. Oder aber, wenn es sich um eine allgemeine Erhöhung der Produktivität handelt, wenn also das, was ich hier beschrieben habe, sozusagen überall gleichzeitig auftritt, dann verbilligt sich nämlich auch die Arbeitskraft. Und damit sinkt der Anteil der notwendigen Arbeit. Also das ist eigentlich das, was intendiert war mit der Produktion des relativen Mehrwerts. Im Falle einer, wenn es sich um ein Luxusgut handelt, findet dieser dritte Schritt nicht statt. Also wenn es etwas ist, was Arbeiter sich sowieso nie kaufen können, dann hat diese Verbilligung auch keinerlei Auswirkung auf die Verbilligung der Arbeitskraft. Und dann bleibt es hier beim zweiten Schritt. Beides zusammen jetzt, also der zweite und der dritte Schritt, ist ein bisschen kompliziert, weil es sich um gegenläufige Tendenzen handelt. Hier im zweiten Schritt verringert sich der im Einzelprodukt repräsentierte Mehrwert. Im dritten Schritt steigt er wieder an. So, da kann man jetzt in der Tat einige mathematische Überlegungen anstellen, mit denen will ich Sie jetzt nicht behelligen, sondern nur einfach mal ein Ergebnis sagen und versuchen, ein bisschen plausibel zu machen. Also wenn man sich anguckt, was passiert mit dem in einem Einzelprodukt, das kann sein ein einzelner Tisch oder es kann auch sein die gesamte Menge, die, sagen wir mal, im Jahr 1965 in der Bundesrepublik Deutschland an Waren produziert wurde, aber irgendeine stoffliche Einheit. Sich anguckt, welcher Wert da drin steckt oder welcher Wert dadurch repräsentiert wird, und lässt jetzt die Produktivität wachsen, also jetzt virtuell, so rein gedanklich, ne? Dann ist es klar, dass mit wachsender Produktivität und erhöht sich auch die Mehrwertrate und der Wert je stofflicher Einheit sinkt. Das ist klar, das kann nicht anders sein. Mit dem Mehrwert ist es komplizierter. Wenn man annimmt, was auch keine besonders realistische Annahme ist, aber einfach um die Logik zu verstehen, wenn man annimmt, dass der Reallohn konstant bleibt, die Produktivität wächst, dann gibt es eine Bewegung des Mehrwerts, die so aussieht, die beginnt zunächst bei einer kleinen Mehrwertrate, wächst der Mehrwert pro stofflicher Einheit und von irgendeinem Punkt an fällt sie dann wieder. Das ist auch, naja, man kann es sich ohne große Rechnung, die ich Ihnen, wie gesagt, nicht vorführen wollte, auch plausibel machen. Also indem man sich nämlich mal den Anfang und das Ende anguckt. Der Anfang, Mehrwertrate 0. Mehrwertrate 0 bedeutet eine vorkapitalistische Situation. Da wäre es auch sinnlos, von Mehrwertrate zu sprechen. Aber ne, das würde bedeuten, dass die Arbeiter in einem Arbeitstag genau das produzieren können, was sie zu ihrer Reproduktion brauchen. Dann ist kein Kapitalismus möglich, weil kein Mehrwert möglich ist. So, auf der anderen Seite ist es klar, dass der Mehrwert, der in einer stofflichen Einheit steckt, kleiner sein muss als der Wert dieser stofflichen Einheit. Wenn der nun aber gegen Null geht, bleibt auch dem Mehrwert nichts anderes übrig, als gegen Null zu gehen. So, also das, und dazwischen, ja, findet halt sowas statt. Irgendwo muss da ein Maximum liegen. Man kann sich überlegen, dass das bei der Mehrwertrate 1 liegt. Solange die also unter 1 ist, steigt der Mehrwert, je stofflicher Einheit, danach sinkt sie wieder. So, da wir, also es ist zunächst mal eine empirische Tatsache, dass die Produktivität in der kapitalistischen Entwicklung tatsächlich ständig wächst, haben wir hier, also in dieser Bewegung, die da stattfindet, auch sozusagen eine zeitliche Dimension. Also man könnte, also der Kapitalismus entwickelt sich sozusagen von links nach rechts. So, hier ist jetzt ein erstes Zwischenfazit zur Produktion des relativen Mehrwerts. In den Anfängen des Kapitalismus führt die wachsende Produktivität zu einer Erhöhung des Mehrwerts je stofflicher Einheit. Ne? Am Anfang, also wenn die Mehrwertrate noch klein ist. Bei immer größerer Mehrwertrate dreht sich dieser Effekt um und wachsende Produktivität führt zu einer Verringerung des Mehrwerts, die stoffliche Einheit. Daraus folgt erstmal, dass Kapitalismus eine Richtung hat. Ne? Also man kann da nicht von einer Wiederkehr des Immergleichen sprechen, mit also einem ständigen Wechsel von Krisen und Phasen der Prosperität. Die Richtung ist erstmal zunächst einfach dadurch gekennzeichnet, dass die Produktivität wächst. Warum sie das tut, das ist auch erklärt worden. Das ist der erste Schritt, nicht? Also es gibt diese immanente Tendenz, ein Zwang letztlich im Kapitalismus, die Produktivität ständig zu steigern. Ein Zurück zur Dampfmaschine ist nicht möglich. Das heißt jetzt aber auch, dass man von dem Verlauf früherer Krisen nicht unmittelbar auf zukünftige Krisen schließen kann. Das passiert im Moment ja ganz gern, VWL-Historiker, die was über die letzte Krise 1928 folgende sagen konnten, oder 1930 folgende, das sind jetzt die Stars, also so die wird dann immer versucht sozusagen zu erklären, wie das jetzt hier demnächst weitergeht, indem man einfach extrapoliert von über 80 Jahre hinweg. Das kann nicht funktionieren, also das ergibt sich hier auch schon, weil die Situation heute ist eine andere als vor 180 Jahren, weil wir einfach eine viel höhere Produktivität haben. Den letzten Punkt habe ich schon vorweg gesagt, das muss ich nicht nochmal wiederholen. Es gibt einen Paradox in der Produktivitätsentwicklung, dass die ganze Geschichte auch etwas schwer zu verstehen macht, was damit zu tun hat, dass die arbeitszeitsparende Technik sich durchsetzt. Das heißt, das bedeutet, es kann derjenige ein größeres Stück vom Mehrwertkuchen sich aneignen, der die Gesamtgröße dieses Kuchen am meisten verringert. Also die Produktivitätserhöhung führt zu einer Verringerung der gesamten Mehrwertmasse, jedenfalls pro stofflicher Einheit. Aber derjenige, der diese Produktivitätserhöhung als erster realisieren kann, eignet sich mehr Mehrwert an als alle anderen. Das ist beispielsweise im Zusammenhang mit dem drohenden Staatsbankrott Griechenlands mal kurz in der öffentlichen Diskussion aufgeschieden. Nämlich der Anteil, den Deutschland an dieser Misere hatte, an der kritischen Lage. Deutschland war Export und ist immer noch Vize-Export-Weltmeister, aber eben vor allem innerhalb der EU. Also die meisten Exporte gehen in die EU. Die deutsche Industrie ist produktiver als die etwa in Südeuropa und macht die einfach platt. Deswegen, weil die Produktivitätsunterschiede wegen der gemeinsamen Währung Euro nicht mehr durch Abwertung aufgefangen werden können, wie das früher der Fall war. Dieser deutsche Anteil ist dann aber ziemlich schnell in der Diskussion wieder vom Tisch gewischt worden. So, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und die Griechen sollen sich jetzt gefälligst anstrengen und die ihren machen. Vor allem natürlich, und das kommt dann auch immer wieder, im Hinblick auf die Konkurrenz mit China und so weiter. Jetzt kommt so ein Dreher in der Betrachtung. Ich hatte bisher gewisserweise die Stoffmenge konstant gehalten und geguckt, wie viel mehr wird dadurch repräsentiert, und es zeigt sich, dass das immer geringer wird. Jetzt drehen wir das mal um. Betrachten eine bestimmte Mehrwertmenge und dann derselbe Effekt, den kann man dann auch so beschreiben, dass um denselben Mehrwert zu erzielen, ein immer größerer stofflicher Output kapitalistisch produziert und verkauft werden muss. Also heute zwei Tische so viel Mehrwert repräsentieren wie früher einer, dann muss ich, um denselben Mehrwert zu erzielen, halt eben zwei Tische produzieren, wo ich vorher nur einen produzieren musste. Aber eben nicht nur produzieren, das reicht nicht, sondern auch verkaufen. Und da sieht man schon, dass da scheinen so Grenzen auf. Ne? Und die werden um die geht es jetzt im Folgenden. Es gibt ein zweites, also was hier drin steckt, ist ein Wachstumszwang, den kennen wir ja irgendwie alle, nur wird er eine Diskussion nicht immer mit dem Kapitalismus in Verbindung gebracht. Hier wird er vielleicht deutlich. Es kommt nur ein zweiter Mechanismus hinzu, dass nämlich mit wachsender Kapitalakkumulation für eine konstante Verwertungs- oder Profitrate immer mehr Mehrwert produziert werden muss. Ne? Also wenn ich viel Kapital habe und es soll sich, sagen wir mal, mit 5% pro Jahr verwerten, dann muss mit wachsendem Kapitalstock natürlich auch immer ein höherer Mehrwert produziert werden. Und das Zweite ist, durch die wachsende Produktivität brauche ich für den dann einen noch stärker wachsenden stofflichen Output. Und wenn das nicht gelingt, dann gerät die kapitalistische Produktionsweise in die Krise. Ja, dieser Wachstumszwang ist ja keineswegs neu und der war schon immer da, also fürs Kapital, also nicht schon immer, aber solange es das keinen Kapitalismus gibt. Diesem Zwang ist das Kapital durch zwei vielleicht zu unterscheidende Arten der Expansion tatsächlich nachgekommen. Zum einen eine Expansion nach außen, also die besteht in der schrittweisen Eroberung aller schon vor dem Kapitalismus bestehenden Produktionsweise, der Überführung der Arbeitsbevölkerung in die Lohnabhängigkeit und der Eroberung des geografischen Raums. Das zweite, vor allem im Grunde, also in starkem Umfang erst im Fordismus, also im 20. Jahrhundert, vollzogen, die Expansion nach innen, also in die Gesellschaft hinein, durch die Schaffung neuer Produktionsweise, damit verbunden natürlich die Schaffung neuer Bedürfnisse, den Massenkonsum und damit verbunden sozusagen die Eroberung des Raums der Reproduktion, der üblicherweise den Frauen zugeschrieben wird, also die Reproduktion der Arbeitskraft. Man kann das ganz gut deutlich machen, wenn man sich mal anguckt, was für neue Produkte so im Laufe, also noch, also ja, in meiner Lebenszeit, ich bin 63, stattgefunden ist. Also was es früher nicht gab, in Anfang der 50er Jahre noch und was heute eigentlich für uns selbstverständlich ist. Industriell gefertigte Nahrungsmittel, die auch also sozusagen bestimmte Tätigkeiten des Kochens nicht überflüssig machen, aber doch stark vereinfachen. Haushaltsgeräte gehören dazu, ne? Also die haben sozusagen die bestimmte weibliche Tätigkeiten dann auch ersetzt, also nicht natürlich nicht komplett, das geht ja nicht, aber dadurch ist es erst möglich geworden, Frauen massenhaft in die Industrieproduktion sozusagen mit einzubeziehen. Weitere Sachen, die neu hinzugekommen sind, so in den letzten 60 Jahren, Massenmedien, Automobile, ganz zentrale Ware, die für den Fordismus eine wichtige Rolle spielt, Tourismus, Flugzeugbau, neue Werkstoffe, Pharmazie. Dies ist übrigens verbunden im Fordismus mit einer Erhöhung der Reallöhne. Also das stimmt sozusagen, dass die Annahme nicht ganz, die ich da gemacht habe. Das ändert aber nichts an dem Effekt, auf den es mir da ankam. Der wird durch die Erhöhung der Reallöhne eher noch gestärkt. Also im Fordismus wurden die Produktivitätserhöhung nur zum Teil für die Erhöhung der Mehrwertrate benutzt, zum Teil auch eben für die Erhöhung der Reallöhne. Und durch die wurde es überhaupt erst möglich, also Stichwort Massenkonsum, wurde es erst möglich, dass das Kapital in alle Poren der Gesellschaft expandieren konnte. Ja. Diese Räume, in die das Kapital da expandiert, sind stofflicher Art. Und Da tut sich ein Widerspruch auf, weil das Kapital selber, dieser abstrakte Reichtum ist an sich grenzenlos, aber stoffliche Dinge sind es nicht. Irgendwann müssen diese Räume, also soweit sie stofflich bestimmt sind, ausgefüllt sein. Und das hat dann tatsächlich auch historisch zur Krise und schließlich dem Ende des Fordismus geführt, sobald die Märkte bei weiter steigender Produktivität gesättigt sind. Es gibt da so einen alten Spruch von Henry Ford, auf dessen Namen auch der Begriff Fordismus zurückgeht, also der einer der ersten war, der Fließbandproduktion bei der Produktion seiner Autos eingesetzt hat. Und von dem, der soll gesagt haben, meine Arbeiter sollen so viel Lohn bekommen, dass sie sich meine Autos kaufen können. Das war im Grunde das Geheimnis des Fordismus. Aber es hat Grenzen bei wachsender Produktivität. Man könnte die Frage stellen, auch zwei Autos. Und das funktioniert dann halt nämlich nicht mehr, und zwar gleich in zweierlei Hinsicht. Zum einen dürfte das stoffliche Bedürfnis nach einem zweiten Auto nicht so groß sein. Und das zweite Punkt, der ist eigentlich wichtiger, müsste das nötige Geld vorhanden sein. Also es geht nicht um eine Nachfrage oder ein Bedürfnis schlechthin, sondern immer um eine zahlungsfähige Nachfrage. Und das Kapital bezahlt die Arbeit nun einmal nach ihrem Wert. Also es zahlt so viel Lohn, wie zur Produktion der Arbeitskraft nach gesellschaftlichem Verständnis erforderlich ist. Dazu kann ein Auto gehören, schon allein um seinen Arbeitsplatz erreichen zu können, aber nicht zwei. Es ist ja eigentlich nicht denkbar, dass ein Unternehmer seinen Arbeitern $500 oder Euro zusätzlich in die Hand drückt mit der Bemerkung, nun konsumiert mal schön, damit die Volkswirtschaft floriert. Ein solcher Unternehmer wäre nicht konkurrenzfähig. Tatsächlich gingen dann die Reallöhne, sobald die Krise des Fordismus sich endgültig durchgesetzt hatte, wieder zurück. Amerikanische Arbeiter verdienen heute real weniger als 1973. Robert Kurz, auf dem das Verdienst zukommt, als erster diese fundamentale Krise des Kapitals analysiert zu haben, hat bereits vor 24 Jahren im Hinblick auf die Rationalisierungspotenziale der mikroelektronischen Revolution Folgendes festgestellt. Beschrieben wurde dieser Mechanismus, damit bricht die bisherige historische Kompensation für die im relativen Mehrwert angelegte absolute innere Schranke der kapitalistischen Produktionsweise zusammen. Die massenhafte Eliminierung lebendiger Produktionsarbeit als Quelle der Wertschöpfung kann nicht mehr durch die neu in die Massenproduktion tretende, verwohlfeilerte, das ist ein marktisches Wort, also verbilligte Produkte aufgefangen werden, weil diese Massenproduktion nicht mehr durch ein Wiedereinsaugen vorher und anderswo überflüssig gemachter Arbeitsbevölkerung in die Produktion vermittelt ist. Damit kippt das Verhältnis von Eliminierung lebendiger Produktionsarbeit durch Verwissenschaftlichung einerseits und Absorption lebendiger Produktionsarbeit durch Kapitalisierungsprozesse bzw. Schaffung neuer Produktionszweige andererseits historisch unwiderruflich um. Von nun an wird unerbittlich mehr Arbeit eliminiert, als absorbiert werden kann. Könnte das kurz oder in anderen Worten auch so ausdrücken, die Prozessinnovation die rationalisierenden Innovationen überwiegen die Produktinnovation, also die Innovation durch Schaffung neuer Produkte. Dabei geht es nicht, das muss man sich auch klar machen, nicht um neue Produkte schlechthin, die gibt es ja durchaus, also seit 1986, sondern immer nur um solche Produkte, deren Herstellung massenhaft Arbeit einsaugt. Und solche Produkte gibt es eben nicht. Das liegt halt an der inzwischen erreichten hohen Produktivität, wobei dann die sogenannte mikroelektronische Revolution tatsächlich eine große Rolle spielt. Ja, ich gehe mal eine vor, ich komme jetzt sonst in Zeitnot. Ja, eine Frage, die sich hier stellt, ist natürlich, geht es um hier nur um das Ende des Fordismus oder sehen wir hier das Ende der kapitalistischen Produktionsweise aufscheinen? Der Fordismus war ein bestimmter Modus kapitalistischer Vergesellschaftung. Also Hobsbawm hat das goldene Zeitalter des Kapitalismus genannt. Und natürlich ist sein Ende nicht automatisch das Ende des Kapitalismus. Michael Heinrich zum Beispiel, der von einer fundamentalen Krise nichts wissen will, auch ein Theoretiker, der sich auf Marx bezieht, aber wir sind da durchaus mit ihm im Streit, der sagt, der Kapitalismus würde einfach in seinen Normalzustand zurückkehren. Dabei übergeht er aber schlicht und einfach, was sich in Sachen Produktivität inzwischen getan hat. Nicht? Also präfordistische Zustände können nach dem Fordismus nicht wieder eingenommen werden, weil sich schlicht und einfach die Produktivität dramatisch erhöht hat. Und mit also die so der Zwang zur Expansion des Kapitals ist ja nicht weniger geworden, sondern er verschärft sich sogar immer mehr mit wachsender Produktivität und der Fordismus stellte letztlich so etwas da wie die letzte Möglichkeit, also qua Expansion diesem Zwang nachzukommen. Ein zweiter Einwand, der manchmal kommt, ist der, ja, das ist zwar zu sehen, dass mehr und mehr Menschen überflüssig werden, aber warum soll denn Kapitalismus nicht als minoritäre Veranstaltung möglich sein? Also wenn man, ich habe da so ein kleines Rechenmodell mal einfach aufgestellt, wenn man annimmt, was in manchen Szenarien durchaus angenommen wird, dass etwa 20% der Arbeitsbevölkerung ausreichen, um für alle zu produzieren. Also Stichwort China. Ne? Also China alleine wäre eigentlich ausreichend, um die ganze Welt mit Produkten zu versorgen. Das kann aber kapitalistisch nicht funktionieren, weil die übrigen 80% nach kapitalistischer Logik keinerlei Rechte mehr haben. Die sind schlicht überflüssig. Das heißt aber, dass die letztlich diese 20% letztlich nur noch für sich selber produzieren. Aber wenn sie nur noch für sich selber produzieren, dann würden 4% der Arbeitsbevölkerung ausreichen und so weiter. Das heißt, als Dauerzustand ist das nicht möglich, sondern würde tatsächlich zu einem ständigen Schrumpfen führen, das im Übrigen durch die wachsende Produktivität, weil es ja bei den 20% gar nicht bleibt, noch stärker beschleunigt wird. So, das ist das, was wir, also Robert Kurz als erster, aber wo ich mich hier anschließe, als die innere Schranke der Expansion des Kapitals bezeichnet. Es gibt noch eine zweite. Falls wieder allen Anschein der Kapitalismus es doch noch schaffen sollte, da rauszukommen, dann tritt allerdings noch eine zweite Schranke in Kraft, nämlich die äußere Naturschranke, also das ökologische Problem. Es gibt da ein Marx-Zitat zur Ökologie und weil es dieses eine gibt und eigentlich sonst wahrscheinlich kaum eins, wird das immer zitiert, also das mache ich jetzt auch. Und jeder Fortschritt der kapitalistischen Agrikultur ist nicht nur ein Fortschritt in der Kunst, den Arbeiter, sondern zugleich in der Kunst, den Boden zu berauben. Jeder Fortschritt in Steigerung seiner Fruchtbarkeit für eine gegebene Zeitfrist, zugleich ein Fortschritt im Ruin der dauernden Quellen dieser Fruchtbarkeit. Je mehr ein Land von der großen Industrie als im Hintergrund seiner Entwicklung ausgeht, desto rascher dieser Zerstörungsprozess. Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter. Dieses Problem hat sich in den letzten 140 Jahren drastisch verschärft und ist global geworden. Und auch dafür ist die wachsende Produktivität die Ursache. Ich weise nochmal darauf hin, dass mit wachsender Produktivität für denselben Mehrwert ein immer höherer stofflicher Output erforderlich ist. Und wir alle wissen, dass das sich auch nicht nur auf den Boden bezieht inzwischen, sondern eben halt auf viele Dinge, die aber eben auch zur stofflichen Grundlage des Kapitalismus selber gehören. In dem Buch von Moishe Postone, was er 1993 verfasst hat, also das ist jetzt auch schon 17 Jahre her und was 2003 ins Deutsche übersetzt wurde, da findet man entsprechende Hinweise. Zitat, Überlegungen bezüglich möglicher Grenzen oder Schranken der Kapitalakkumulation einmal beiseite gelassen, besteht eine der Konsequenzen, die durch diese besondere Dynamik impliziert wird, die größere Zuwächse an stofflichem Reichtum als an Mehrwert erzielt, darin die Umwelt beschleunigt zu zerstören. Marx zufolge ist es ein Ergebnis der Beziehung zwischen Produktivität, stofflichem Reichtum und Mehrwert, dass die andauernde Expansion des Letzteren zunehmend schädliche Konsequenzen für die Natur wie für die Menschen hat. Ebenfalls noch aus dem, das ist fast dieselbe Stelle in dem Buch, ich setze das mal fort, weil er das eigentlich ganz gut zusammenfasst. Das von mir skizzierte Muster lässt darauf schließen, dass es in einer Gesellschaft, in der die Ware totalisiert ist, zu einem grundlegenden Spannungsverhältnis zwischen ökologischen Erwägungen und den Imperativen des Werts als der Form des Reichtums und der gesellschaftlichen Vermittlung kommt. Das Spannungsverhältnis zwischen den Erfordernissen der Warenform und den ökologischen Notwendigkeiten verschärft sich, wenn die Produktivität steigt und stellt insbesondere während ökonomischer Krisen und Zeiten hoher Arbeitslosigkeit ein schweres Dilemma dar. Dieses Dilemma und die Spannung, in der es seine Ursache hat, sind dem Kapitalismus immanent. Eine endgültige Lösung wird es, solange der Wert die bestimmende Form gesellschaftlichen Reichtums bleibt, nicht geben. Auch hier haben wir also schon, ein Widerspruch zwischen den beiden Reichtumsformen im Kapitalismus, der erscheint als inzwischen fast alltäglich gewordener Widerspruch zwischen dem ökologisch Notwendigen auf der einen und dem ökonomisch Machbaren auf der anderen Seite, der häufig als eine Art Eiertanz aufgeführt wird. Nicht? Die Politik muss bereits über den eigenen Schatten springen, nur um Beschlüsse zu fassen, die weit unterhalb der sachlichen Erfordernisse des zu lösenden ökologischen Problems bleiben, dennoch eine Woche später unter dem Druck irgendeiner Lobby des ökonomisch Machbaren schon wieder aufgeweicht werden. Also global stellt sich dieser Widerspruch etwa als Konflikt zwischen Umwelt- und Entwicklungspolitik dar, während in umweltpolitischen Zusammenhängen Konsens darüber besteht, dass die globale Verbreitung des American Way of Life, also wie es, das ist schon fast Vergangenheit, oder aber auch des westeuropäischen Lebensstils, Umweltkatastrophen bisher unbekannten Ausmaßes nach sich zöge, müssen entwicklungspolitische Institutionen genau dieses Ziel verfolgen, auch wenn es inzwischen unrealistisch geworden ist. In der hier verwendeten Begrifflichkeit, die für die weitere Kapitalakkumulation eigentlich notwendige Beschäftigung auch nur der Hälfte der global zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte auf dem inzwischen erreichten Produktivitätsniveau mit dem entsprechenden stofflichen Output und Ressourcenverbrauch hätte den sofortigen Kollaps des Ökosystems Erde zur Folge. So, ich komme zum Schluss. Zwei Fazits. Gut, das ist eigentlich nur noch mal eine Zusammenfassung, ja, wie es sich für ein Fazit gehört, dessen, was ich vorher gesagt habe. Eine Bedingung, ohne die kapitalistisches Wirtschaften nicht geht, ist die Erzielung von Mehrwert und sogar immer mehr Mehrwert. Eine wirtschaftliche Tätigkeit, die das nicht leistet, unterbleibt schlicht. Zweitens, eine mit wachsender Produktivität muss für denselben Mehrwert ein immer größerer stofflicher Output produziert und verkauft werden. Die dazu erforderliche Expansion des Kapitals stößt an ökonomische Grenzen. Das ist die eine Schranke, die innere. Zweitens, das ist noch ein Punkt, auf den ich hier jetzt gar nicht eingegangen bin. Also mit der Ersetzung von Arbeit durch den Einsatz von Maschinen und Energie wächst der Ressourcen- und Umweltverbrauch noch schneller als der stoffliche Output. Also das ist zumindest eine empirische Tatsache, dass die Einsparung von Arbeit immer dadurch erfolgt, dass ich Maschinen und Energie an ihre Stelle setze. Ne, und dann, das bedeutet, dass dann nicht nur der stoffliche Output, das Produkt, was am Ende herauskommt, die Umwelt belastet, sondern auch die Produktion selber. So, und fünftens ergibt sich daraus also das für die Mehrwertproduktion erforderliche Wachstum an ökologische Grenzen stößt. Man könnte die Situation beschreiben, das ist aber nicht ganz korrekt, wie ich dann auch gleich sage, als Dilemma zwischen Pest und Cholera, wie das immer so schön heißt. Die Pest wäre also Rückgang der Mehrwertproduktion mit, im Kapitalismus muss man dazu sagen, schweren sozialökonomischen Folgen, oder auf der anderen Seite die Cholera, eine konstante oder wachsende Mehrwertproduktion mit der Folge der Zerstörung der Naturgrundlagen mit vielleicht noch schwereren sozialökonomischen Folgen. Eigentlich handelt es sich hier aber gar nicht um ein Dilemma, weil ein Dilemma setzt ja immer noch die Wahl voraus zwischen zwei unzumutbaren Möglichkeiten, aber wir haben diese Wahl noch nicht einmal. Möglicherweise droht sogar beides, nämlich Rückgang der Mehrwertproduktion und trotzdem wachsende Umweltzerstörung. Im Augenblick deutet eigentlich alles darauf hin. Historisch gesehen befinden wir uns in einer noch nie dagewesenen Situation, die durch die Gleichzeitigkeit von Umwelt, Ressourcen, Klima, Wirtschaft und Finanzkrise gekennzeichnet ist. Und das völlige Scheitern an den sich auftürmenden globalen Problem, ja, ich will mich mal vorsichtig ausdrücken, sollte man zumindest als Möglichkeit einmal ins Auge fassen. Das zweite Fazit, eher eine Bewertung dieser Situation, also wenn man radikaler Kritiker des Kapitalismus ist, dann müsste es einem ja eigentlich Freude bereiten, diesen seinem Ende entgegentaumeln zu sehen. Und Michael Heinrich hat das in der Tat in seiner Polemik gegen das, was er Kurzsche Zusammenbruchstheorie nennt, also das ist eigentlich das, was ich gerade so entwickelt habe, auch benutzt, indem er gesagt hat, es handelt sich hier um Wunschdenken. Also er sagt, für die Linke hatte die Zusammenbruchstheorie historisch immer eine Entlastungsfunktion. Egal wie schlimm die aktuellen Niederlagen auch waren, das Ende des Gegners war letztlich doch gewiss. Ja, und damit liegt er falsch, denn wenn das passiert, was hier sich andeutet zumindest, und was, ja, eine Prognose ist das nicht, also was ich gemacht habe, aber in eine Richtung, in die sozusagen das Ganze marschiert, wäre nur eine weitere und man könnte sagen letzte Niederlage. Denn was hier prognostiziert wird, ist ja keine bewusste Überwindung des Kapitalismus, für die eben weit und breit keine gesellschaftliche Transformationsbewegung zu sehen ist. Dafür fehlt eben das Bewusstsein für die systemischen Ursachen der Krise, sodass die gehandelten Rezepte so lächerlich erscheinen wie Hustenbonbons gegen Lungenkrebs. Ein wesentlicher Grund dafür liegt darin, dass wir als durch den Kapitalismus sozialisierte Subjekte in seinen Grundkategorien befangen sind, als da zum Beispiel wären Geld, Äquivalententausch, Arbeit und uns eine Gesellschaft, in der es das alles nicht gibt, gar nicht vorstellen wollen oder können. Was bei einem bewusstlosen Absturz droht, ist das Ende von Gesellschaftlichkeit überhaupt. Wie man sie als molekularen Bürgerkrieg, das stammt von Enzensberger, etwa in den sogenannten Failing States schon beobachten kann. Vielleicht noch ein Hinweis, der Nationalsozialismus war eine barbarische Reaktion auf die letzte große Weltwirtschaftskrise. Es wäre also besser, eine Gesellschaftsformation, die ihrem Ende sowieso entgegentaumelt, besser bewusst zu beenden. Das Problem ist, dass niemand weiß, wie das gehen könnte und dass wir vermutlich nicht mehr viel Zeit haben werden. Und mit dieser bewusst ratlosen Feststellung möchte ich schließen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Applaus.